Willkommen zum dritten Tag des Freiraumforums und zur Veranstaltung Kunst und Kommerz. Ein bekanntes Problem war, glaube ich, der Titel. Oder ein. Wie war der Titel nochmal? Bin ich hier richtig? Ich habe zwei Freunde eingeladen heute, um das Thema mal ein bisschen aus zwei Perspektiven anzugehen, nämlich philosophisch und auch praktisch, wobei ich glaube, dass das keine sich ausschließenden Perspektiven sind, sondern sich ergänzende haben. Das haben wir schon, glaube ich, im Vorgespräch gemerkt. Zum einen ist Bravo nicht der typische deutsche Philosoph, der, sagen wir mal, im Elfenbeinturm der Akademie sich nur zu Hause fühlt und überleben kann, und die kalten Winde, die draußen sind, haben ihn eigentlich nur stärker gemacht und nicht getötet, wie man es bei anderen vielleicht vermuten würde. Und Rosana ist eine nicht nur leider Ex-Kollegin mittlerweile, aber auch eine Künstlerin, die sehr reflektiert ist und sich unter anderem mit den Themen beschäftigt, wie nicht materielle Machtstrukturen, zum Beispiel Geld, Medien oder Pornografie, unsere Realität mit definieren. Sie ist in der ersten Generation Gründungsmitglied des Art Space Rosa Stern oder Rosa Stern Space, wie es jetzt heißt. Das war zuerst mit einem künstlerischen Partner zusammen, der Stern heißt und du heißt Rosana. Wie kam der Name zustande? Okay, das können wir später vielleicht diskutieren. Aber seit 1920, also seit zwei Jahren, ist es ein Kollektiv, wenn ich das richtig verstanden habe. Und seit diesem Jahr ein Verein, der sich in der Belgradstraße, was war es nochmal, 70 dran? 76 eingenistet hat. Und wir werden, denke ich, noch mehr davon hören später, welche Praxis ihr dort verfolgen wird. Bravo ist, wie schon gesagt, ein Philosoph, aber auch ein Freund. Er hat einige Bücher geschrieben, viele davon, zumindest die ich gelesen habe, konnte ich gar nicht lesen, sind bei Matthes und Seitz erschienen in den letzten Jahren. Eins über Gold zum Beispiel und alles, was damit verbunden ist. Eins, das aus dem postkolonialen Kontext kommt. Das haben wir vor Jahren hier in dieser Straße vorgestellt, als es damals rauskam. Noch ein paar auf der anderen Seite von der Landwehr in der Galerie Kulukcu. Das war auch ein Artspace, den es eine Zeit lang gab hier und wo wir mit der Integrierbar begonnen haben, glaube ich sogar. Die erste Veranstaltung war eine Vorstellung deines Buchs und ein Gespräch darüber. Insofern sind wir wieder auf vertrautem Terrain unterwegs hier, das ist schön. Zum Thema Einführen möchte ich gar nicht so viel sagen, weil ich denke, dass ihr viel mehr zu sagen habt und vielleicht auch von euch Fragen kommen oder Statements. Es muss nicht nur eine Frageform stehen. Ich würde nur eins vielleicht zitieren wollen von Herbert Marcuse aus Die Kunst in der eindimensionalen Gesellschaft. Das ist: Kunst ist die Architektur einer freien Gesellschaft. Darüber kann man diskutieren, aber ich denke, das wird sich alles im Kontext ergeben. Ich habe einiges vorbereitet an Fragen, aber würde gern versuchen, das ein bisschen freier laufen zu lassen. Es ist ja auch ein freier Space hier. Und wir wollen auch herausfinden, inwieweit das, was wir hier vorhaben oder das, was du zum Beispiel in deiner Praxis hast, in eurer Galerie, inwieweit freie Räume unser Denken mitprägen können vielleicht, inwieweit sie aber auch von außen geprägt werden durch gesellschaftliche Faktoren. Vielleicht magst du das an einem Beispiel von Rosa Stern mal kurz schildern, wie es ist und warum ihr zu diesen Formen gekommen seid.
Ja, ich kann es gerne probieren. Es hat eigentlich für mich persönlich aus so einer studentischen Haltung als Künstlerin begonnen, sich die Frage zu stellen, möchte ich nach meinem Abschluss irgendwie den allbewährten Problematiken irgendwie ohne eigene Strategie irgendwie begegnen. Also dieses ganze Thematik von Vermarktung von sich selbst, von seiner Arbeit, aber eben auch, was möchte man eigentlich sehen? Und wer bestimmt eben auch die ganzen Inhalte, die gezeigt werden, was auf einer Plattform zu sehen ist und was nicht. Und genau, dann hatte ich irgendwie das Glück, dass ich recht günstige Räume damals mit meinem Partner gefunden habe, wo wir auch einen Freiraum hatten, ähnlich wie hier. Auch sehr, ja, sehr großzügig von unserer Vermieterseite aus, dass wir wirklich machen konnten, was wir wollten. Und es ist eine Kombination aus Atelierräumen und Ausstellungsraum in einem nicht sehr typischen Gebäude für zeitgenössische Kunst, weil das ist ja sozusagen meistens schon mal das erste Merkmal, dass man eine Ladengalerie oder irgendwie eine deutliche Außenpräsenz hat, schon mal als Raum per se. Wir sind irgendwie zwischen Penny und Dönerbude eher im Hinterhof versteckt. Aber trotzdem war genau das Interessante, weil es ist ja immer so, irgendwie, genau, braucht man jetzt einen neuen White Cube? Wen interessiert das überhaupt noch? Ist irgendwie auch ein bisschen langweilig. Und wir haben einen sehr kleinen Raum von unseren drei Räumen als Ausstellungsraum umkonzipiert, auch als künstlerische Arbeit, mit dem Gedankengang, wie kann man auch so eine Verknüpfung von realen Räumlichkeiten, die da sind, auch ins Digitale übertragen und was für Referenzen ergeben sich daraus oder was für neue Freiräume und Spielmöglichkeiten. Genau, und dann 2020 sind wir eben in Kollektiv gegangen, weil es auch immer klar war, dass sobald man sich nur um sich selbst kreist irgendwie und so ein eigenes kleines Universum aufmacht, man natürlich auch vieles verpasst und auch die Ambitionen, die wir irgendwie hatten, ein zeitgenössisches Programm in München zu zeigen, was wir sonst vielleicht auch vermissen, ja, zu zweit sowieso nicht stemmbar sind. Deswegen braucht man ein gutes Team und dann natürlich auch sofort dieser Gedanke innerhalb der Kunstszene, wo ja doch auch, wenn man jetzt wie ich auch an der Akademie hier studiert oder studiert hat, sehr viel auch mit so einer Ellbogenthematik immer konfrontiert ist, wie kann man das eigentlich irgendwie für sich selbst so einen Schutzraum aufbauen, den man dann mit anderen teilt, den man auch gerne in eine Bühne geben möchte. Genau, 2020 haben wir uns dann immer stetig erweitert. Mittlerweile sind wir 7 aktive Mitglieder. Es war eine lange Diskussion von, genau, sind wir jetzt, also wollen wir einen Verein gründen, wofür wir uns letzten Endes entschieden haben. Aber das sind sozusagen ja dann auch die Gegebenheiten von außen, dass sobald man in einem professionellen Rahmen agiert, man auch irgendeine rechtliche Grundlage dafür braucht. Dafür war der Verein für uns am passendsten, weil wir eben an das Kollektive auch glauben und auch neue Maßstäbe setzen wollen, wie man eben agieren kann, ohne dass es immer nur um den eigenen Vorteil geht, sondern auch irgendwie gemeinsam was Neues schaffen kann. Und genau, seitdem machen wir seit dem ersten Lockdown konstant Programm, extrem viel, auch immer so ganz haarscharf am sich selbst ausbeuten oder genau, das sind, glaube ich, super viele Themen, die da hochkommen. Ich will da gar nicht zu weit vorgreifen, eben irgendwie, inwieweit ist Ehrenamt immer irgendwie die Basis oder der Ausgangspunkt für irgendwie Freiräume, die man neu definieren möchte. Ich glaube, dass jedes Mal, wenn irgendwie man versucht, innovativ neue Wege zu gehen, erstmal das Ehrenamt die Basis ist. Das ist ganz selten leider der Fall, dass es da schon Förderstrukturen im Vorhinein gibt, sondern die muss man sich dann natürlich irgendwie selber erarbeiten, wie es möglich ist, dauerhaft professionell zu agieren und sich selbst irgendwie nicht ins Finanzielle auszuschicken dabei. Mhm. Genau, und seit 2020 machen wir Programm auf verschiedensten kuratorischen Ebenen, mit verschiedenen Formaten, wo wir eben versuchen, sowohl regional KünstlerInnen hier vor Ort irgendwie zu unterstützen, aber auch internationale Positionen mit hineinzubringen, Austausche anzugehen, wie dass wir, da wir fast alle KünstlerInnen selber sind, irgendwie woanders eine Ausstellung machen, Leute zu uns einladen und einfach so einen Dialog eingehen, weil Das ist natürlich auch was ganz Großes ist, was in München oft fehlt, irgendwie so einen Austausch mit Strukturen woanders in Europa, woanders in der Welt einzugehen. So, und was da irgendwie an Bereicherung auch möglich ist und was man voneinander lernen kann. Das haben wir zum Beispiel einmal mit Bulgarien gemacht, mit Sofia, so, was auch eine ganz andere Struktur ist natürlich als München. Und ja, ich glaube, das sind eigentlich so die Formate, wo man mit am meisten auch lernt, eben nochmal auf die eigene Selbstdefinition und wie man Sachen auch machen kann und wie man sie auch anders machen kann, als wir sie jetzt vielleicht auch alle lernen.
Mhm. Danke dafür. Bravo, wenn ich dir das, was Rosana gesagt hat, vielleicht gleich als Themenkomplex vorlegen darf. Inwieweit glaubst du denn, dass unabhängige, sagen wir, unbürokratische, weniger institutionalisierte Räume für unsere Kultur wichtig sind? Also warum glaubst du, dass Freiheit möglicherweise eine Voraussetzung dafür ist, dass man Neues erschaffen kann? Und vielleicht auch, welchen Effekt hat es? Gibt es Unterschiede zwischen mehr institutionalisierten kulturellen Räumen und freieren Räumen, so wie wir hier versuchen, einen aufzubauen?
Ich hoffe, dass das funktioniert.
Ja, ein bisschen mehr.
Könnt ihr mich hören? Okay, gut. Ich denke erstmal, also das ist vollkommen einleuchtend, worüber du erzählt hast, dass dass auf der einen Seite den Markt gibt und auf der anderen Seite die künstlerische Produktion, die die diese ganz besondere Art von Freiheit braucht, denn wie wir schon im Vorgespräch das erläutert haben, ist die künstlerische Produktion zwar basiert auf einem Entwurf, aber der Ausgang ist offen. Das unterscheidet die künstlerische Produktion von der Produktion von Werkzeugen oder Rasierapparaten oder sowas, nämlich, dass man gar nicht weiß, was ganz genau am Ende dabei rauskommt, und dazu braucht man einen Hafen, also der ein bisschen geschützt ist vom Markt, aber nicht so abgeschirmt, dass es eine Festung wird, sozusagen, sondern durchlässig, aber trotzdem geschützt. Und in diesem geschützten Raum, wie kann man den Prinzipien des freien künstlerischen Schaffens irgendwie genügen, sozusagen. Also das wäre erstmal sozusagen meine erste Reflexion darüber. Ich würde auch sagen, insgesamt, sobald das Wort Markt fällt, kann ich nicht umhin an den Gesamtkontext des Industrialismus zu denken, in dem wir seit 200 Jahren oder ein bisschen länger eingebettet sind. Und dieser Industrialismus, der eigentlich ungeheuer dynamisch ist und immer neue Formen annimmt. Deshalb würde ich gerne so ein kleines Statement mitgebracht. Für das, wenn ihr einverstanden seid, würde ich gerne das daraus vorlesen. Ein bisschen so historisch, also inwiefern die Kunst, das Handwerk, die Wissenschaft, diese Kategorien, über die wir reden, zutiefst eigentlich von diesem Urknall der industriellen Revolution bis heute eigentlich bestimmt sind. Da würde ich gerne ein bisschen sozusagen zurück in die Vergangenheit, um dann als eine Art von Impulsgeber oder so. Ja, gut. Das ist also ist praktisch diese zwei Seiten. Das ist nicht viel. Wirft man einen Blick in die Anfänge der modernen Welt, so erkennt man die Herkunft der Trennung zwischen Kunst und Handwerk, die den modernen Alltag mit so viel naturwüchsiger Selbstverständlichkeit durchzieht. In der industriellen Revolution, in vormodernen Welten, wie etwa den europäischen Gesellschaften des 17. und 18. Jahrhunderts, war das anders. Man verwendete mit Vorliebe den Ausdruck Ars, A-R-S, der mit drei nur schwer unterscheidbaren Bedeutungen verbunden war, nämlich mit dem Handwerk, mit der Kunst und mit der Wissenschaft. So gab es nicht nur etwa die Dichtkunst oder die Kunst der Gerber und Winzer, sondern auch Wissenskategorien wie die Kunst des Denkens, was häufig den Titel für logische Abhandlungen abgegeben hat, oder die Kunst des Sprechens, was nur ein anderer Name für die Grammatik war. Ganz im Sinne der Mehrdeutigkeit von Ars empfiehlt beispielsweise der junge Descartes in einer frühen Methodenschrift, die Technik der wissenschaftlichen Deduktion an den Verfahren der Leinenweber abzulesen. Das war kein Problem, heute undenkbar. Seither sind die drei zusammenschwingenden Bedeutungen von Ars, also Handwerk, Kunst und Wissenschaft, wie die Spaltprodukte eines spontanen Zerfalls auseinandergetreten und markierten fortan unterschiedliche, unabhängige und unvereinbare Praktiken. Gewissermaßen wurde damit Hand, Herz und Kopf auseinandergetrennt, denen jeweils unterschiedliche Tätigkeiten zugeordnet wurden. Zwischen ihnen ragte die Maschine auf. Solche Trennlinien regulierten auch die Diskurse über Artefakte im 19. Jahrhundert, von denen Maschinenprodukte und Handgearbeitetes mit unterschiedlichen und gegensätzlichen Werten aufgeladen wurden. So wurde auf der einen Seite die Handarbeit als Qualitätsarbeit fetischisiert, die damit im Gegensatz zur maschinellen Serienproduktion stand. Sie sei unmittelbar Ausfluss des menschlichen Seelenlebens, sagt etwa Hermann Muthesius, ein preußischer Architekt und Geheimrat. Das Handwerk zeige Vollkommenheiten, Neigungen und Liebhabereien, Ehrgeiz und Aufwärtsstreben und sei deshalb ein Spiegelbild des arbeitenden Menschen selbst. Auf der anderen Seite wurde die Handarbeit als rückständig empfunden, weil sie eine höchst verschwenderische Produktionsmethode darstellte, weshalb ihre Erzeugnisse sich besser für Prestigezwecke eigneten. So wurde etwa das Ornament als eine Ausdrucksform wahrgenommen, die im Alltag keinen Platz mehr hatte. Es gibt eine große Kritik und Polemik gegen das Ornament im ausgehenden 19. Jahrhundert. Es war teuer, das Handwerk, ging vorwiegend aus der Hand von Meistern hervor und wurde zusehends zur Insignie einer Luxusklasse. Zudem konnte die Handarbeit mühelos durch die Maschinenarbeit ersetzt werden, da sie, wie Gottfried Semper, ein anderer deutscher Architekt, 1852 feststellte, ich zitiere, da die Maschinenarbeit näht, strickt, schnitzt und tief in das Gebiet menschlicher Kunst eingreift und so jede menschliche Geschicklichkeit beschämt. Selbst in seiner Abwertung des Handwerks verwendet Semper den Ausdruck Kunst. Also er sagt, tief in das Gebiet menschlicher Kunst eingreift. Also er verwendet den Ausdruck Kunst, worin der archäologische Rest der barocken Idee der Geschicklichkeit mitschwingt, die dem Handwerk, der Kunst und dem Denken gemeinsam ist. Im Verlauf der Zerlegung und Optimierung der industriellen Produktionsabläufe, in denen die traditionellen handwerklichen Arbeitsgänge zu maschinengerechten Teilprozessen zusammengefügt wurden, wurde das Ornament gänzlich zum Problem. Am radikalsten bei Adolf Loos, auch ein Architekt, der bekanntlich das Ornament als Ausdruck einer rückwärtsgewandten und antimodernen Haltung geißelte. Gleichzeitig aber mit der Abwertung der Handarbeit ging eine Aufwertung der freien Kunst einher, die allerdings nur fortbestehen konnte, sofern das Kunstwerk jegliche Funktionalität abgestreift hatte. Für die Einzelheiten dieser merkwürdigen Geschichte ist hier nicht der Ort. Wichtig ist nur, dass manche der Strukturen, die daraus hervorgegangen sind, bis in unsere Tage fortbestehen. So bestimmen etwa die Gegensätze zwischen Handwerk und Maschinenarbeit, zwischen Kunst und Handwerk, die zur Prähistorie unserer Modernität gehören, weitgehend unsere heutige Wahrnehmung von Gegenständen und scheinen nur erst mit einer Anstrengung und einem Ruck, der durch unsere Schubladen und Kategorien zieht, in Frage gestellt werden zu können. Heute kann es nicht mehr darum gehen, die eine Seite solcher Gegensätze auf Kosten der anderen hervorzuheben und auch nicht darum, beide Seiten in einen dialektischen Schmelztiegel zu geben, sondern ganz im Einklang mit Entwicklungen, die andernorts stattfinden, etwa im Bereich der gentechnisch gestützten Bioart oder der Akteurnetzwerksoziologie des Menschlichen und Nichtmenschlichen, die Gegensätze zu hybridisieren, also Handwerk und Kunst, dicht beieinander, aber nicht ineinander schmelzend sozusagen, die beide eine Rolle spielen bei einer künstlerischen Produktion zum Beispiel. Damit können etwa 3D-Drucker problemlos in die Ateliers der Goldschmiede ziehen oder künstlerische Konzepte an die maschinengesteuerte Serienfertigung abgegeben werden. Entscheidend bleibt dabei nicht die technischen Verfahren, sondern die Schubladen im Kopf, die zu überwinden eine geistige Herausforderung ist.
Das ist ja schon mal ein sehr spezifisches Thema, das du damit ansprichst. Ich würde gerne die Gelegenheit geben, Fragen zu dieser Sache auch ins Publikum zu geben, wenn Bedarf dafür da wäre. Sind noch Nachfragen dazu? Susanna, darf ich kurz dein Mikrofon aus?
Ja, ich halte es schon. Ach so, ich habe nur eine kurze Verständnisfrage. Also mich interessiert, was meinst du mit dem dialektischen Schmelztiegel zwischen irgendwie Kunst und Handwerk?
Ich meine, dass Handwerk Handwerk bleibt und Kunst Kunst bleibt. Aber dass beide zusammenarbeiten müssen in ihrer Getrenntheit. Ach so, sozusagen. Genau, das ist der. Ja, also das meine ich mit der Hybridisierung. Ja?
Noch Fragen hier? Verständnisfragen, Kommentare, Anregungen? Auch woanders? Passt alles? Okay. Rosanna, möchtest du vielleicht deinen Eindruck davon oder inwieweit dich das betroffen hast, formulieren?
Also ich glaube, es sind ja jetzt sehr viele Dinge, die da irgendwie zusammenkommen, und jetzt einen finalen Eindruck, glaube ich, kann ich mir jetzt nicht abrupt abliefern. Was aber bei mir jetzt gleich hängen geblieben ist, dass das ja schon auch de facto passiert. Also das sind ja einfach, also das, ich verstehe den ganzen Hintergrund, aber gerade in der Kunst ist es ja mittlerweile ein Ineinanderschmelzen von verschiedenen Disziplinen und eben die Fragestellung, ob jetzt ich als Künstlerin oder die Maschine für mich die Arbeit erledigt, sind eigentlich auch schon seit langem geklärt irgendwie. Also zumindest jetzt auch für die Generation an KünstlerInnen, wo ich mich dazu zähle, sind das Phänomene, die irgendwie für mich mein tagtägliches Arbeiten ganz klar bestimmen. Also so, Für mich stellen sich viele dieser Fragestellungen, glaube ich, eigentlich nicht, weil natürlich spielt alles ineinander und man kann natürlich auch noch klare Grenzen ziehen jetzt zwischen Kunst und Kunsthandwerk. Ich glaube, da muss man auch noch mal ein bisschen genauer definieren, was damit eigentlich gemeint ist. Irgendwie ist jetzt Kunsthandwerk ein Schmuckstück, was ich am Weihnachtsmarkt kaufe, oder ist es irgendwie ein spezifisches Wissen über einen Gipsabguss, wie er vor 200 Jahren hergestellt wurde und der mir jetzt bei einem gewissen Arbeitsschritt in meinem Prozess irgendwie wichtig ist. Also das sind ja auch nochmal irgendwie, glaube ich, so Begriffsdefinitionen, die ich bräuchte, um das ein bisschen genauer für mich greifen zu können. Aber natürlich stimme ich ganz klar in dem Punkt überein, dass man immer mehr versuchen muss, interdisziplinär zu denken und jetzt auch nicht Kunst als das elitäre Übergut darzustellen, sondern dass es sich natürlich aus verschiedenen Faktoren bedingt und dadurch auch immer das Potenzial natürlich entsteht, auch was Neues zu schaffen. Je mehr man auf andere Bereiche, die jetzt vielleicht nicht im zeitgenössischen Kunstdiskurs präsent sind, mit einbezieht und vielleicht ist für mich da eher so ein Punkt der Wertung, den man vielleicht nochmal rauskristallisieren könnte.
Also ich denke, dass das natürlich tief in das Territorium der ästhetischen Theorie jetzt vordringen mit diesem Text, der wirklich eine Schneise in das Dickicht schlägt. Und ich denke, hatte die Gelegenheit, in so einem Vorgespräch auch davon zu erfahren, dass du in diese Richtung gerade denkst und das mit uns teilen willst. Vielleicht für den Kontext, das Ganze ist natürlich auch in der Tradition dessen, was Walter Benjamin über die Kunst im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit unter dem Titel geschrieben hat und was mit anderen Texten dort auch immer wieder aufgegriffen wurde. Ich glaube, dass sich das im Kontext von Bioart und neuen Technologien natürlich nochmal aktualisiert stellt, die Frage. Aber was mich am meisten interessieren würde, auch um den Kontext zu dem Hier und Jetzt und der gesamten Veranstaltung herzustellen, ist, welche Kategorien oder welche Denkkategorien, die du siehst, die überwunden werden müssen, um die Gegenwart und die Kultur, wie sie heute ist, so zu begreifen, dass sie uns gesellschaftlich auch eine Form von Weiterentwicklung und Transformation ermöglicht. Weil ich denke, dass wir Kultur alle so verstehen, dass sie ein Teil dieses Prozesses gesellschaftlicher Veränderung ist. Vermutlich nicht strittig, wenn doch, dann gerne Widerspruch, aber ich denke, davon kann man zumindest mal ausgehen und dann die verschiedenen Beispiele auch daran erläutern.
Also ich habe gedacht, als ich mir überlegt habe, diesen kurzen Text vorzulesen, dass wir über den Markt nicht sprechen können, ohne die Frage aufzuwerfen, ob die Kunst, ob ein Kunstwerk wirklich eine Ware ist. Also da möchte ich gerne den Gedanken jetzt etwas entfalten, dass, also was ist der Unterschied zwischen einer Skulptur, die einen Rasierapparat darstellt, und einen Rasierapparat, sozusagen.
Bitte? Es gibt ja dieses bekannte Bild von Magritte, das ist keine Pfeife, ja, und drunter ist die Zeichnung einer Pfeife, ja.
Der Punkt ist einfach, dass normale Gebrauchswaren in der Regel gemäß der klassischen Ökonomie zwei distinkte Werte haben. Es gibt einen Gebrauchswert, einen materiellen Gebrauchswert, das ist eng zusammenhängend mit der Funktion der Ware. Und es gibt einen Tauschwert, der sozusagen sich entfaltet auf einem Markt, auf dem es andere Produkte gibt. Das heißt, in dem einen Fall ist es die Beziehung zwischen einem Ding und dem Nutzer, das ist der Gebrauchswert, und in dem anderen Fall ist es eine Beziehung zwischen dem Ding und anderen Dingen auf dem Markt. Ja? Das ist sozusagen der Tauschwert.
Soweit ist es orthodox marxistisch, oder?
Ja, aber nicht nur. Es ist also eine alte politisch-ökonomische Zweiteilung der Wertewelt. Und jetzt ist der Punkt: beim Kunstwerk entfällt der Gebrauchswert im materiellen Sinne. Das heißt, das Kunstwerk ist eine halbe Ware. Eine halbe Ware für einen
ganzen Markt. Aber nicht im Sinne dessen des Zwischendings, was quasi ein Rohstoff ist, der zu einem Produkt führt, sondern ein anderes Zwischenwesen, das mit dem Produkt zu tun hat.
Eigentlich für die Volkswirtschaften schwer kategorisierbare Sache, dieses Kunstwerk. Ja? Also das Problem ist, das Paradoxe ist, dass die Volkswirtschaft das Kunstwerk weitgehend so behandelt, wie, also insofern über die Preisbildung zum Beispiel in Kunstwerken reflektiert wird, genauso behandelt wie andere Waren. Dass es aber nicht geht, das zeigt einfach der Kunstmarkt mit seinem Blasencharakter, seinen Ungewissheiten, mit der ungeheuren, unvorhersehbaren Dynamik. Also das merkt man bei Kunstspekulationen, dass man etwas kauft, aber ohne wirklich zu wissen, ob es eine Rendite abwirft und so weiter. Also kann man in diesem Sinne, also das war der...
Ich würde da widersprechen, aber für aus.
Kannst du es gerne gleich machen.
Also ja, ich würde wirklich sagen, dass der gesamte Kunstmarkt genauso organisiert ist, um das Risiko, das du gerade schilderst, komplett auszublenden. Ja. Es existiert nur noch als reines Investment-Absicherungsverfahren. Ja. Ja. Und also abgesehen von den handwerklichen Aspekten von Materialität, die man noch in Galerien verkauft oder ausstellt, oder wenn man sie gekauft hat als Status-Produkt, Statussymbol in seinem Lebensstil integrieren kann, gibt es ja mittlerweile auch völlig immaterielle Kunstwerke, die nur noch den Charakter von innovativen Finanzprodukt haben, NFTs, die rein digital existieren und ein Zertifikat haben, dass es einmalig oder nur in begrenzter Auflage überhaupt besessen werden oder ja, nicht besessen, sondern man darf nur eine begrenzte Anzahl Eigentümer davon sein. Also ich glaube, dass der Kunstmarkt das eigentlich perfekt beherrscht, alles zu machen, um, also jetzt sagen wir ernste Investitionen. Wir reden jetzt nicht von diesem ganzen Lumpengesindel, die vielleicht mal möchte gern werden.
Sie widersprechen?
Ja, ja, gerne. Aber der Kunstmarkt, der internationale Galerien bedient oder den die organisieren, wofür sie Medien ihre eigenen haben, und die Art Basel, was auch immer, was es gibt, das ist eine hervorragende kapitalistische Mustermarkt, der existiert. Aber gerne Widerspruch von wem auch immer. Ladies first.
Zuerst du und dann ich.
Also ja, ich glaube, es ist ganz essentiell, dass wir erstmal definieren, über welche Art von Kunstmarkt wir sprechen, weil es gibt eben den einen hochspekulativen Kunstmarkt, den wir alle irgendwie aus Nachrichten kennen etc., der ja auch eine Überspitzung unseres gesamten gesellschaftlichen Systems und auch Finanzsystems darstellt, in dem es einfach nur noch eine absurde Wertschöpfung gibt, die eigentlich aus einem ideellen Wert ja, sich speist und nicht aus einem materiellen oder einem wirklichen Bezug zu dem Kunstwerk, sondern eben zu der Person, zu allem, was an Mythos um dieses Werk geschaffen wird, egal ob es jetzt zeitgenössisch oder historisch ist. Und dann gibt es natürlich irgendwie noch einen Kunstmarkt, der ja auch ein Markt ist, in dem Sinne, dass KünstlerInnen einfach überleben müssen und auch eigene Strategien entwickeln müssen, um ihr Dasein irgendwie zu berechtigen. Also das sind irgendwie schon zwei unterschiedliche Sachen und ich würde auch nicht den Kunstmarkt per se verteufeln, sondern im Gegenteil, kleine mittelständische Galerien, die wirklich ihre KünstlerInnen unterstützen, nehmen extrem viel Arbeit und auch Druck von KünstlerInnen, die sie vertreten, ab und das ist schon auch eine wichtige Arbeit und deswegen muss man da natürlich einfach eben unterscheiden, ob ich jetzt hier meine Galerie ums Eck meine oder irgendwie Gagosian in Milliardenbeträgen. Ich glaube, das ist so das Erste. Und dann, um nochmal ein bisschen spezifischer auf diesen Warencharakter anzugehen, natürlich leben wir in einer Gesellschaft, wo alles immer mit einem Wert hinterlegt wird und das gilt auch für die Kunst. Und das war ja auch schon immer irgendwo Teil davon. Das ist jetzt auch in meinen Augen nichts Neues. Also auch ich weiß nicht, früher haben Kirchen Religion, haben Kirchen Kunst irgendwie finanziert. Jetzt sind es halt irgendwie private Märkte oder staatliche Institutionen. Aber ohne Geld lief das Ganze ja noch nie. Also das ist ja auch was, was man, und das war immer der ideelle Wert, der sozusagen den Betrag festmacht.
Meine Frage wäre nur, ist es nur eine Frage des Graduellen oder gibt es einen qualitativen Unterschied, dass man sagt, das ist jetzt nicht nur um zu viel Geld oder zu viel Spekulation gibt, sondern was macht denn wirklich den Unterschied zwischen einem, sagen wir mal, gesunden Versorgung von Kunstproduktion und Kunstbedarf aus, der alle Beteiligten ein würdiges Auskommen ermöglicht, zu dem, was ich vorhin natürlich auch etwas provozierend formuliert habe, diesen Kunstmarkt, der die Stars produziert und die Investments und diese Wertzuwächse, die selten übertroffen werden, schafft. Aber vielleicht hast du was dazu.
Also ich meine zunächst einmal, dass dieser spekulative Markt Charakter eines Fleischwolfs hat und eindringt auch in diese anderen lokalen Märkte, also in das Kunsttreiben, übt einen ungeheuren Einfluss aus. Das Verrückte dran ist, dass mit Kunst Geschäfte zu machen ein höchst riskantes Unternehmen ist. Dass die Leute, also gerade weil eben es sehr schwer vorherzusagen ist, wie der Wert sich verhält von einem Kunstwerk, nachdem man sagen wir, ihn erworben hat, es erworben hat, dass die Leute trotzdem dieses Risiko, also man könnte vielleicht mehr Geld machen mit Elektroautos oder sonst was, als mit Kunst, dass die Leute trotzdem sich darauf einlassen, also es ist eigentlich, würde ich sagen, ein Risikokapitalgeschäft, also würde ich so kategorisieren, das ist, was mich wundert. Ich denke, dass wir bei allem Materialismus das Symbolische nicht ganz aus dem Blick verlieren wollen.
Nee, ich glaube, es ist auch eine Glaubenssache. Also das ist bei Kunst auf jeden Fall fundamental, indem man daran glaubt.
Also gerade diese Haie, wieso versprechen sie sich ein gutes Geschäft von etwas, was nur eine halbe Ware ist, wie ich sage, ja? Also es ist nicht ganz warenförmig hinzukriegen und davon zehrt eigentlich der Markt.
Meine Frage wäre, ist es die Kultur, die von einem ökonomischen Diskurs in den letzten 40 Jahren geprägt wurde, die einfach eine radikale Marktgläubigkeit beinhaltet, die man oft neoliberal nennt, weil sie aus einer bestimmten Denkschule in den 80er Jahren oder in den 70er Jahren beginnend zur politischen Agenda von Konservativen, vor allem Parteien in England zunächst, Amerika, also Thatcher, Reagan, in Deutschland Kohl wurde und die dermaßen dominant war, dass sie eben nicht nur sich mit den Fragen, wie organisieren wir unsere Wirtschaftsverhältnisse, sondern wie müssen wir die Kultur ändern, damit die Leute wieder anständig arbeiten und nicht nur uns auf der Tasche liegen und der Sozialstaat von den Leistungsträgern, den Leistungsträgern das Blut aus den Adern saugt und also diese typische herablassende Art von wohlhabenden Menschen über andere, die bedürftiger sind, zu sprechen, bekannt ist.
Also ich glaube, also das ist ganz, also kann ich ganz unterschreiben, der Hinweis auf den Neoliberalismus, nur als eine Bemerkung, Anfang der 60er Jahren, also eine der wichtigen Abhandlungen von einem Neoliberalen, einem amerikanischen Neoliberalen, war eine Abhandlung mit dem Titel On Marriage. Das heißt, wie kann man die Ehe konzernförmig gestalten? Das war die Frage. Wie kann man die Ehe so gestalten, dass am Ende sozusagen rein ökonomisch kein Verlustgeschäft daraus hervorgeht? Das bedeutet, also das ist ein Extrembeispiel, das bedeutet, das hat man mit der Bildung gemacht. Und Bildung ist der zweite maßgebliche Traktat, dieses Gary Becker heißt er. Das Entscheidende ist einfach, der Trend geht bis in die 90er, jetzt ist es ein bisschen in Abrede geraten, dahin, dass man sich fragt, inwieweit kann man das nicht ökonomisieren, das vormals nicht ökonomische ökonomisieren. Ja? Das heißt, das, wofür es, also wie kann man alle menschlichen Beziehungen marktförmig gestalten? Das ist sozusagen die Ideologie, die hinter auch dem gegenwärtigen Kunstmarkt, also im Hinter- und Untergrund sozusagen brodelt, ja, diese Vorstellung. Als Nachtrag dazu.
Ich denke, dass das an dem Punkt klar wird, dass es eine stärkere Differenzierung und Sensibilität braucht, was die Konvertierbarkeit von materiellen und immateriellen Bedeutungen, aber auch Wert braucht. Also dass es, um in eigener Sache zu sprechen, Räume braucht, in denen Konvertierungsverhältnisse ausprobiert werden können zwischen materiellen, immateriellen Werten und den sich daraus ergebenden Aufmerksamkeiten und Bedeutungen. Also dass Räume, und da würde ich sagen, im stärkeren Maße als es übliche kunstaffine Institutionen ermöglichen, ein experimentelles Feld schafft, auf dem Dinge, die auch hochriskant sind, im Immateriellen trotzdem noch materiell realisiert werden können, um das Experiment zuzulassen, in dem mögliche neue Formen und neue Bedeutungen sich ableiten lassen. Und dass darin eigentlich, wenn man das gesellschaftlich nochmal reflektiert aus einer anderen Ebene, ein gesellschaftlich Mehrwert entsteht oder dass potenziell dort etwas wie, was man, ich sage jetzt mal, früher unreflektierter als heute gesellschaftlichen Fortschritt eher ableiten lässt, wo politische Ideen, gesellschaftliche Kontexte und, um es konkreter zu machen, die Idee oder die Frage dessen ausprobiert werden können, wie sieht eine Gesellschaft nach der Pandemie, nach dem Ende der globalisierten Just-in-Time-Production, vielleicht hoffentlich bald nach dem Krieg in der Ukraine aus und was wollen wir von dieser Gesellschaft und wie können wir das machen? Und ich glaube, dass da kulturelle Räume, die freier sind, vielleicht einen Beitrag zu leisten haben. Vielleicht ist Rosa Stern ja auch so etwas, was in der Richtung funktionieren kann. Oder was waren eure Überlegungen damals, um es genau so zu machen, wie ihr es getan habt?
Naja, also jetzt vielleicht auch mal kurz noch von unserem Raum weggehend. Glaube ich, muss man dann sich auch erstmal ganz ehrlich die Frage stellen, wie viel Prozent der Weltbevölkerung interessiert sich für Kunst und dann nochmal für zum Beispiel auch zeitgenössische Kunst, wie wir sie irgendwie zeigen oder auch vermitteln. Und das ist natürlich erstmal was sehr Deprimierendes. Und da, glaube ich, kommen wir zu einem Aspekt, was wir jetzt auch in diesem ganzen Marktgespräch ein bisschen vernachlässigt haben, natürlich, dass auch gerade zeitgenössische bildende Kunst extrem elitär ist und ohne einen gewissen Bildungsstand leider sehr schwer zu vermitteln und sehr schwer zu vermitteln ist und dadurch aber auch sehr wenig Wertschätzung allgemein in der Gesellschaft erfährt und vielleicht auch zu Recht erfährt. Also ich würde mir jetzt nicht ich würde mir jetzt nicht anmaßen, dass auch wenn wir versuchen, irgendwie ein zukunftsvisiertes und auch wichtiges und relevantes Programm zeigen, was auch politisch relevant ist, es trotzdem irgendwie jetzt ein Ort für eine Veränderung für eine Gesellschaft ist. Also wir versuchen das, indem wir auch zeitgenössische Kunst versuchen, anders zu vermitteln. Irgendwie allein eben dadurch, dass wir nicht in repräsentativen Räumen ist, wo man sich nur durch die Architektur schon so eingeschüchtert fühlt, irgendwie eine Frage zu stellen oder etwas nicht ergreifen zu können oder sich eben zu entblößen, dass man dumm oder nicht gebildet ist, so irgendwie. Diese Versuche haben wir auf jeden Fall, aber trotzdem glaube ich, dass überhaupt das Interesse oder die Nachfrage gesellschaftlich so irrelevant ist, dass es auch ein Versuch ist, aber auf gar keinen Fall ein Lösungsansatz. Und ich glaube, dass man dafür noch viel mehr Aufklärung auf einer Ebene schaffen muss und auch raus aus der eigenen Bubble. Also weil Kunst bezieht sich sehr gerne auf sich selbst und zieht daraus auch die Legitimation. Und das ist auch auf einer Ebene in Ordnung. Aber wenn man jetzt für gesellschaftsverändernde Prozesse sprechen möchte oder zeitgenössische Kunst in so einen Kontext stellen muss, dann muss sich da erstmal fundamental was an den Orten ändern, an den Institutionen ändern. Wird ja auch viel probiert, was also jetzt so zum Beispiel in großen Münchner Museen, wo man dann auch Ausstellungstexte in einfacher Sprache irgendwie anbietet, was ich aber sehr problematisch finde, weil dann auch wieder gleich so ein hierarchisches System aufgemacht wird, von wegen, ja, wenn ich klug genug bin, lese ich den richtigen Text. Wenn ich es nicht bin, dann kann ich das andere lesen. Also das ist auch schon wieder so ein extremes Kategorisieren auch von Menschen. Und das finde ich sehr problematisch. Und ich glaube, dass man da erstmal ansetzen müsste, irgendwie, wie kann man eigentlich Räume so gestalten, dass sich nicht nur monetär gut betuchte oder eben dieser ganze Bildungsakademie-Standard sich dort wohlfühlt, sondern eben auch unsere Nachbarn im Haus mal vorbeischauen und das auch interessant finden. Und auch aus einer künstlerischen Perspektive muss ich sagen, die spannendsten Debatten gibt es ja meistens mit Menschen, die nicht aus dem eigenen Kontext kommen, die einen jetzt nicht irgendwie auf eine Theorie festklopfen oder mit anderen künstlerischen Referenzen bombardieren und einen so ein bisschen in die Pfanne hauen möchten, sondern einfach an dem Thema per se interessiert sind. Und ich glaube, das ist eigentlich so der der große Knackpunkt, den man gesellschaftlich eher finden muss. Wie schafft man es eigentlich, die sehr relevanten Themen, die in der zeitgenössischen Kunst auch aktuell behandelt werden, so zu kommunizieren, dass sie überhaupt in der Gesellschaft ankommen? Weil auch eine große Ausstellung im Brandhorst oder im Haus der Kunst wird bei weitem nicht von jedem in München gesehen oder wahrgenommen.
Dann würde ich Bravo bitten, darauf zu antworten, ja, und dann vielleicht eine Runde an euch geben, wenn Fragen da sind. Oder ihr meldet euch einfach, wenn es so ist, weil wir sind nicht alleine hier. Darf ich mir? Du führ ruhig aus.
Ich habe auf zwei Wörter geachtet, die du verwendet hast, und ich finde das sehr schön. Also du hast zuerst von Kunstvermittlung gesprochen und dann hast du über die Kommunikation gesprochen. Und ich glaube, allein in dem Begriff Kunstvermittlung schwingt schon was Hierarchisches mit. Ja? Also dass das wir wissen, was es ist, und wir wollen es euch zeigen. Aber die künstlerische Kommunikation, das ist im Prinzip etwas, es geht da um etwas ganz Elementares, nämlich, dass wir nicht, solange wir satt sind und ein Dach über dem Kopf haben und so weiter, also die elementaren Bedürfnisse befriedigt sind, dass wir, keiner von uns, ersticken möchte an der Faktizität des Status quo, würde ich sagen. Dass wir umgeben sind von Fakten, die sind so, wie sie sind, und das wird sich nicht ändern. Das ist sozusagen der Kerker des Faktischen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die die Kunst kommunizieren kann, dass es uns alle was angeht, diese sogenannte künstlerische Freiheit, die es in der Produktionsweise gegeben ist, dass es da um eine viel größere Freiheit geht, nämlich mögliche Welten zu erforschen. Also wie wäre es, wenn, sozusagen, und das da einzuladen, da sozusagen das Publikum einzuladen, teilzuhaben an diesem. Das ist eine andere Form der Kommunikation als Kunstvermittlung, so wie das normalerweise gehandhabt wird. Und ich glaube, da wären Praktiken zu erfinden, neuartige, die jenseits von Ausstellungsbetrieb, jenseits von Auktions- und Kunstmarktbetrieb irgendwie sich wirklich direkt an die Menschen und wendet. Und vor allem ist es, glaube ich, schon sogar die Voraussetzung, dass eine ganze Gesellschaft, dass man sozusagen Reflexionsprozesse auslöst, die einer ganzen Gesellschaft die Frage stellen, inwiefern ist Kunst genauso wichtig oder fast so wichtig wie Brot? Also können wir ohne Kunst auskommen? Also ohne Brot können wir nicht auskommen, das ist Konsens. Ja? Aber können wir sozusagen in einem künstlerischen Eiszeit überleben, in dem es keine Musik gibt, keine Bilder, keine Farben und so weiter. Also ganz elementar könnte man, also wie wäre eine Welt, in der die Kunst wie durch einen Zauber weggepustet wäre? Könnten wir das überleben? So auf dieser Ebene, glaube ich, müsste die Reflexion losgehen und auch die Kommunikation, diese, durch die Arbeiten, nicht durch die Worte eines Philosophen, sondern durch künstlerische Arbeiten, dass das eingebaut ist, sozusagen eingebacken in diese Arbeiten. Ja? Diese Einladung einfach zu sehen, dass man Freiheiten hat, auch wenn man es nicht vermutet.
Scheinbar hatten wir ja vor kurzem mit dem Lockdown so etwas wie ein Experiment dieser Art. Aber ich würde sehr davor warnen, weil die Aufmerksamkeit der Menschen hat nicht aufgehört zu sein, sondern sie haben alle Netflix geguckt und haben sich einfach Geschichten erzählen lassen. Ja. Und ich würde eher sagen, das Geschichten erzählen wird niemals aufhören, solange Menschen noch miteinander kommunizieren können, und daraus kann sich etwas.
Und in Geschichten entfalten sich mögliche Welten, das meinte ich.
Ja, auch, ja, ja, ja.
Genau.
Aber es war noch eine Frage im Publikum, wenn du.
Eher zwei Punkte, auf an die ich denken musste, als ihr gesprochen habt. Einmal irgendwie von Bravo und einmal von Rosana, oder? Mhm. Rosana, genau. Und das erste betrifft sozusagen die Warenförmigkeit von Kunst. Also ich denke, was so diesen einen Kunstbetrieb betrifft, warum irgendwie da so viel Geld rein investiert wird, obwohl es sich nicht rentiert. Ich denke, das hat einfach zu tun mit irgendwie der Krisenförmigkeit des Kapitalismus an sich. Also wenn man woanders halt nichts mehr verdienen kann, dann geht halt das Geld irgendwo hin, wo man noch glaubt, was verdienen zu können, egal wie risikoreich es ist. Also Das ist, glaube ich, einfach dieser Logik geschuldet. Aber ich würde auch dir recht geben oder euch recht geben, dass das ja nur ein Aspekt der Kunst ist. Was für uns vielleicht relevanter ist, ist so dieser Spektakelaspekt oder Marketingaspekt von Kunst. Man muss sich ja dann auch die Frage stellen, okay, warum irgendwie finanzieren Städte Kunst beispielsweise? Warum irgendwie erlaubt man uns jetzt quasi hier diesen Freiraum zu haben? Eben weil irgendwie man jeden Quadratmeter, den man hat, in Wert setzt und man im Moment halt nichts anderes damit machen kann sozusagen. Und ein Kampffeld sozusagen für Künstlerinnen, aber auch für alle Menschen, die wir hier versammelt sind oder die wir vielleicht hier wohnen, ist sozusagen die Frage aufzuwerfen, warum geht das nicht länger? Warum irgendwie, wenn wir quasi nur so lange geduldet, bis irgendwie denn die nächste Klitsche hier öffnet irgendwie und Waren produziert, die Käufer finden müssen? Dann wollte ich zu Rosanne auch noch was sagen, und zwar betreffend dieses Problems mit dem Hierarchischen. Ich denke, oder vielleicht ein Einstieg darüber, dass ich immer wieder auch mit Leuten zu tun habe, die halt Dinge tun, die eigentlich Künstler auch machen, aber halt das in der Warenproduktion tun. Beispielsweise drucken oder so. Das ist ja im Prinzip die gleiche Technik. Diverse Drucktechnikverfahren, von Siebdruck zu komplexeren Verfahren. Und ich denke, dass man über diese Erfahrungen, die Leute im Alltag machen, irgendwie auch ins Gespräch kommen kann, über das dann vielleicht doch über das Handwerkliche. Und dadurch das wieder aufheben kann, dass man sagen kann, okay, was ihr macht, ist nicht nur Handwerk und was ihr macht, ist nicht nur Kunst, sondern es ist irgendwie etwas Geteiltes.
Ja, danke. Gibt es noch weitere Statements hier? Hallo, grüß dich.
Ich versuche es mal, ich weiß nicht, ob ich es noch zusammenbringe, geordnet, aber ich warte. Also einmal zu dem Kunstmarkt, von dem jetzt auch viel die Rede war, von dem großen Kunstmarkt, wo es um die Blue Chips geht, der auch ein künstlicher Markt ist, wo diese Preise auch gehalten werden, und zwar von einem abgekaterten Spielchen, was natürlich, die werden nicht fallen, und da wird genug dafür getan, dass diese Preise nicht unter diese Preise mehr gehen. Und ich meine, es gibt Exklusivverträge mit jenen KünstlerInnen, die in dem Segment sind, und das ist dann eigentlich kein hochriskantes Spiel mehr, wollte ich nur dazu kurz sagen, sondern wirklich ein Anlagewarenobjekt. In dem Sinne stellen sich die meisten ja dann auch eigentlich nur noch in ihre Hallen in Rotterdam oder wie auch immer zum Beispiel. Oder einige gibt es noch, die noch Platz zu Hause haben in ihrer fünften Wohnsitz, wo sie noch was aufhängen vielleicht. Aber, und darüber wollte ich dann kommen zum, also was ich mir jetzt auch noch ein bisschen gewünscht oder, also habt ihr auch schon angedeutet, aber vielleicht könnten wir da noch weiterhin gehen, um den symbolischen Wert und wie man ja eigentlich auch versucht, aus diesem Kommerz ja vielleicht auch andere Sachen zu ermöglichen, also irgendwie das Spiel ja auf einer Seite mitspielt, aber dadurch auch andere Sachen möglich macht. Und dann hast du auch gerade angesprochen nochmal, ich glaube auch die Praktiken, die wirklich was verändern oder was anderes zeigen, sind meistens Open Source und für jeden, also und das ist auch eine andere Kommunikation dann, weil die Leute sich selber direkt dazu Zugang von überall her verschaffen können. Also wenn wir zum Beispiel auch denken, also weil in der letzten Zeit hat sich ja viel entwickelt, das Leiden anderer betrachten, aber man will ja auch nicht die komplette Kunst wieder politisieren und eine neue Funktion stellen. Es geht ja irgendwie auch um Sublimierung am Ende. Aber dann gibt es natürlich auch symbolische Werte, wie zum Beispiel bei Forensic Architecture oder so, also einer Künstlerin.
Kannst Künstler- du das ein bisschen ausführen?
Für die, ja, ein Künstlerinnenkollektiv, das quasi, also zum Beispiel beim NSU-Mord in Kassel, das nachgestellt hat, ausgestellt hat in der Documenta, es gezeigt wurde, und das am Ende auch noch in einem Gerichtsprozess auch noch mit einspringt zum Beispiel. Also das sind so einmal diese Kunstpraktiken, denke ich, weil du auch gerade gemeint hast, andere Sachen möglich machen, die woanders lang gehen. Und dann andererseits aber auch, also was zum Beispiel ja Künstlerinnen, Selbstvermarktung in dem Sinne, weil alle diese Projekte, auch alle diese Freiräume, wie frei ist dieser Raum hier, wenn er gefördert ist von der Stadt? Und natürlich muss man gewissen Kategorien oder gewissen Fördergrundsätzen dann auch entsprechen, und man kann nicht ganz nie frei machen, was man möchte. Und da könnte man ja vielleicht wieder den Kommerz oder vielleicht Künstlerinnen, die so viel verdienen, könnten wieder Geld geben dafür, dass andere Künstlerinnen das machen können, was sie wollen, etc. Ob man da vielleicht versucht, auch noch eine konstruktive
Solidarität unter Künstlern?
Genau.
Naja.
Kein Rundumschlag.
Wollt ihr darauf antworten? Kann ich euch mit einem Mikrofon kurz zu zweit lassen, wenn ihr? Und ich gehe dann weiter, wenn hier auf der anderen Seite vielleicht noch Fragen sind.
Okay. ja, danke erstmal für den Input. Es war jetzt ein bisschen schwierig, weil zwei Inputs direkt nacheinander kamen. Ich weiß jetzt auch nicht genau. Also es ist, ich glaube, dieser ideelle Wert ist eben auch der, also mit dem Kunstmärkten gebe ich dir komplett recht, das wollte ich auch noch hinzufügen. Eben, also dieses Hochfinanz-Kunstmarktspiel ist natürlich ganz sicher. Das ist keine große Spekulation. Dafür haben wir auch die ganzen luftgeschützten Räume in irgendwelchen Hallen am Flughafen von Singapur, wo man einfach nur das Zertifikat verändert oder rüberschiebt und das ganz sicher ist. Aber ich glaube auch, dass die ideellen Werte von Kunst eigentlich das Potenzial haben, eben auch genreübergreifend zu finden. Sowas wie jetzt auch Forensic Architecture, aber es gibt ja, also auch sowas wie hier ist ja eigentlich ein perfektes Beispiel. Aber ich denke, da geht es halt immer erstmal, und das ist ja eigentlich auch hier ganz schön auf allen Plakaten nochmal gezeigt, das fängt mit einer Eigenverantwortung an und das müsste sozusagen auch jede Künstlerin oder jeder Künstler für sich erstmal praktizieren und sich dann eben solidarisch vielleicht auch helfen. Und wie du auch gerade angesprochen hast, eben die Freiheit, also das hatten wir noch gar nicht jetzt irgendwie in ganzen Gesprächsrunde und ist vielleicht auch ein sehr großes Thema jetzt zum Ende nochmal aufzumachen. Aber,
auf jeden Fall.
Man braucht natürlich immer irgendeine Form von GeldgeberInnen, sei das jetzt irgendwie staatlich oder privat. Und da schwingt natürlich auch immer irgendeine Erwartungshaltung mit drinnen. Das war zum Beispiel auch der Grund, warum wir versuchen, eigene Projekte zu machen, die zwar auch gefördert werden, aber sozusagen nicht Projekte für Förderungen zu kreieren, sondern selbst Projekte zu kreieren und dann zu gucken, ob man GeldgeberInnen findet, die das Ganze unterstützen. So, ich glaube, das ist ein wichtiger chronologischer Faktor,
der in Bezug auf Freiraum geht. Ihr habt euch aber da ja eigentlich für einen ungewöhnlichen Weg entschieden, auch mit Rosa Stern. Das ist ja nicht das, was die meisten machen, wenn sie von der Akademie rauskommen. Es hat ja viel Unternehmergeist auch in gewisser Weise.
Nicht unbedingt Unternehmergeist, sondern ich glaube, es ist was Realistisches. Also weil ich meine auch dieses ganze Mythos vom KünstlerInnen-Dasein, was irgendwie noch so romantisch an uns allen haftet, hat ja nichts mit der Realität zu tun. Also als Künstlerin muss ich heutzutage komplett Unternehmerin sein und zwar auf so viel mehr Ebenen, als es eine klassische Unternehmerin irgendwie tun müsste. Ich muss meine künstlerische Praxis voranbringen, so dass sie überzeugt. Ich muss mich als Person vermarkten, ich muss an Presse denken, ich muss irgendwie bürokratische Sachen regeln, ich muss Steuererklärungen machen. Also das sind so viele Faktoren, die ja sozusagen auch schon, wenn man jetzt nochmal in diesen neoliberalen Gedanken reingeht, eben einen komplett zum Werkzeug dieses Prozesses werden lässt und gleichzeitig dann eben auch, wenn man darüber reflektiert, wie kann ich dann aber bewusst dort reingehen? Das kann nicht eine klassische, einfach nur Neoliberalismus oder Kapitalismus per se ist scheiße, auch wenn wir das alle denken so, sondern man muss sich ja irgendwie mit dieser Realität arrangieren und daraus hinein aus dieser Struktur, die besteht, irgendwie versuchen, neue Möglichkeiten zu schaffen. Also ich glaube, das ist das und das kann einem Stück für Stück gelingen und trotzdem sind wir, bis wir das ganze System an sich abgeschaffen haben, ja irgendwie auch gefangen darin und so. Und dann gibt es eben immer kleine Kompromisse und ich glaube, diesen Dialog zu schärfen und den vor allem transparent zu machen, das ist eigentlich der erste Schritt, wie das anfangen kann, indem man eben öffentlich auch über Gelder spricht. Woher kommen denn irgendwie Sponsorings? Was sind denn die ganzen Bedingungen daran, dass Gelder in ein Projekt wie jetzt zum Beispiel auch hier fließen? So, ich weiß nicht, was für ein Honorar bekommen wir hier auf der Bühne irgendwie? Ich weiß, das sind lauter Faktoren. Ja. Und was gerade nochmal dadurch, dass ich jetzt von der bildenden Kunst und nicht nochmal Musik oder darstellende Kunst oder sowas vertrete, nochmal per se ein viel größeres No-Go ist, über Geld offen zu sprechen und dass es eben auch sowas wie KünstlerInnen-Honorare gibt und nicht nur Produktionskosten. Und ich glaube, dass das eigentlich so die leichtesten Stellschrauben sind, um ein Umdenken anzuregen, indem wir auch einfach erstmal offen, ohne Scham darüber sprechen, was eigentlich auch alles an Kalkulationen nötig ist. Weil wenn ich mir manchmal, also wenn wir so eine Kalkulation im Team machen und man dann plötzlich über einen zweistelligen Tausenderbereich diskutiert, ist es auch, dann ist man selber eigentlich plötzlich so spekulativ. Es wird total absurd. Das Geld wird natürlich gebraucht, aber es sind Werte, die man selber niemals erwirtschaften könnte, sondern die man von außen bekommt und dann irgendwie vergeben muss.
Bravo, wenn ich kurz darauf antworten darf, weil das angesprochen ist und ich gerne transparent bin, auch in der Frage, also soweit ich es weiß, ich bin nicht über alle Details im Klaren, aber die Beteiligten hier, die zum Teil seit Wochen wirklich 12, 14, zum Teil 16 Stunden gearbeitet haben, tun das nicht als reines Ehrenamt und sie tun es auch nicht zum festen Stundensatz, sondern es ist vereinbart worden, dass, Richard, du unterbrichst nicht, wenn ich was Falsches sage, weil ich glaube, du weißt es aus Helferinnenperspektive besser, dass es das, was quasi übrig bleibt, wenn alles gezahlt wird, was gezahlt werden muss, dazu gehören aber auch die Gagen derjenigen, die hier als Künstlerinnen und Künstler da sind oder derjenigen, die Ausstellungen hier machen, dann wird quasi der Rest geteilt anhand eines Schlüssels, den man selbst vorgibt in einer Selbsteinschätzung. Also so ein Versuch, einen solidarischen Lohn zu zahlen an diejenigen, die hier wirklich sich den Arsch aufreißen. Und natürlich ist es immer ein Problem, einen Ausgleich zu finden zwischen denen, die sehr viel, viel oder ein bisschen machen. Aber das Prinzip finde ich sehr interessant, ist mir auch zum ersten Mal begegnet in so einem größeren Komplex, dass es aufgrund einer Selbsteinschätzung der Arbeit, der eigenen Arbeit ist und dass man verschiedene Höchst-, Mittel- und Mindestgrenzen ansetzt und dass je nachdem, wie viel da ist und man rechnet das durch, dann geklärt wird, auf welcher Ebene es dann verteilt wird. Also es ist ein Versuch, nicht ohne Geld zu arbeiten, aber entgegen der, glaube ich, üblichen Marktpraxis, wenn ich das so sagen darf. Und ich glaube, dass die Art und Weise, so etwas so zu praktizieren, einerseits zu einem besseren Angebot für euch, die da sind, führt und gleichzeitig aber auch eine gewisse Absicherung gegenüber den doch sehr üblichen kompletten Selbstausbeutungs- und Burnout-Sachen, die halt auch für solche Szenarien typisch sind. Und das ist einer der Gründe, warum, um jetzt nochmal eine andere Perspektive einzubringen zu dem Haus, ich mich engagiere für das Objekt hier, nicht konkret für diese Veranstaltung, das auch, aber dass es dauerhaft, zumindest in Teilen, für die Szene als Atelier, Häuser oder Studios oder als Artist-Wohnungen, wenn sie eine Residency hier haben, zur Verfügung steht und dass es möglichst viele gemeinschaftlich nutzbare Elemente in einem Verbund gibt, zu dem hoffentlich auch das KÖSK gehören wird, die im Westend rausfliegen und so wie es ausschaut, toi toi toi, hier im nächsten Jahr einziehen können und wir wollen versuchen, das zumindest in Teilen des Hauses mit der Vermieterin so zu gestalten, dass eben kulturelle und soziokulturelle Nutzungen möglich sind. Nur dazu, dass in eigener Sache, das denke ich, ist auch wichtig, dass man sieht, warum eine andere Praxis, wie wir sie hier versuchen, auch vielleicht einen Effekt haben kann, die Diskussion über mögliche Formen, wie Kunst und Kultur organisiert werden kann, zu leisten. Und das würde mich auch interessieren. Ich gebe dir mal das Mikrofon. Gibt es noch im Publikum irgendwelche Fragen? Darf ich ihn vorziehen? Was?
Ganz kurz sagen, das ist eigentlich das Schöne, weil dann fängt das ja mit der Eigenverantwortung an. Also das ist ja eigentlich, war nur der Punkt, das ist ja ein schönes neues System, wie man zum Beispiel hier erstmal mit einer Eigeneinschätzung sagt, wie viel bin ich denn irgendwie in dem ganzen kollektiven Prozess wert und das ist eigentlich sehr schön, weil dadurch auch nochmal eine neue Form von, also es ist natürlich sowieso immer sehr schwierig, jetzt ein Ehrenamt oder ein Engagement, was man aus Überzeugung anfängt, monetär irgendwie festzustecken. Aber mit so einer Fremdeinschätzung und gleichzeitig aber auch mit dem ganz klaren Signal, dass auch gezahlt wird und nicht alles nur auf Ehrenamt basieren kann. Ich glaube, das ist eigentlich so ein Faktor, der für Kunst- und Kulturwelt per se super wichtig ist, dass eben Ehrenamt nicht die Lösung sein kann, so, weil sonst ist man immer in diesem Teufelskreislauf noch zwei Moneyjobs zu haben und den Rest nebenbei sich aufzuopfern.
Ja, wir haben hier noch eine Frage im Publikum, aber ich würde vorab sagen wollen, einfach, man muss über Geld reden, es sollte nicht ohne Geld sein, wie und was, das sind immer wieder neu zu verhandelnde Themen, aber es ist mein Appell, wäre wirklich, und damit haben wir hier, glaube ich, auch begonnen und gestern hatten wir auch so eine Veranstaltung zu dem Thema, man muss über Geld reden, wenn es um künstlerische Arbeit geht, vor allem diejenige, die nicht von den Institutionen gefördert ist oder so privilegiert, wie es meistens der Fall ist.
Das passt eigentlich jetzt beides zusammen, was ich vorher schon sagen wollte und was du am Schluss gesagt hast. Und der erste Punkt war, du hast von dem Geld, was von außen kommt, gesprochen. Ja? Und jetzt am Schluss ging es ja auch um das Ehrenamt und solche Kategorien. Angefangen damit, dass es in der Bayerischen Verfassung, ich glaube es ist Paragraph 135, Förderung der Kunst und Kultur, in der Verfassung der Bayerischen zumindest drin steht. Es ist nicht nur ein Staatsauftrag, sondern von der anderen Seite her betrachtet, es kommt zumindest ein Teil des Geldes, von dem wir reden, kommt ja nicht von außen. Wir sind auch der Souverän. Ja? Und diese Selbstermächtigung, das ist keine Bittstellerei, sondern das ist einfach hinzugehen und zu sagen, Moment mal, die Lobbyisten, von mir aus auch die Gewerkschaften, auch wenn sie links sind, stellen sich hin und sagen, ich habe mal Recht auf das. Und genauso hat eine Kunst qua der Funktion des Einzelnen als Teil 81 Millionstel Souverän das Recht, sich hinzustellen und zu sagen, ich erwarte, dass man mich damit auch alimentiert, nennen wir es, alimentiert oder zumindest mir meine Möglichkeiten gibt. Das ist jetzt ein ganz anderes Selbstbewusstsein ins Spiel. Ja? Es geht nicht darum, irgendwo Bittsteller zu sein oder Institutionen zu haben, die dann, wenn man nur durch auf einer Schleimspur irgendwo hinmarschiert, dann Geld zu kriegen. Wie gesagt, ich rede zumindest von dem Teil der öffentlichen Gelder. Was die anderen Sponsoren und sonst was angeht, anderes Thema. Aber den Teil, da kann man mit viel mehr Selbstbewusstsein unterwegs sein und sagen, Moment mal, ihr alle verwaltet unser Geld auch mit, das uns zusteht. Ja? Dieses Selbstbewusstsein muss noch viel mehr entwickelt werden.
Danke für den Hinweis. Gibt es hier noch andere Fragen in der Ecke? Und dann wollte ich Bravo eigentlich bitten, dass er nochmal, wenn er was von den anderen Fragen, die im Sinn steht oder die aktuelle Diskussion, ob du dazu noch was sagen möchtest. Weil wir hatten ja jetzt über, entschuldige, wenn ich jetzt doch noch das ein bisschen eingrenze, bevor ich es wieder vergesse, aber wir hatten ja einerseits über Freiheit und Geld gesprochen, einerseits, und andererseits denke ich, dass man, dass in der Diskussion zumindest für mich klar geworden ist, dass es wichtig ist, signifikant auch bestimmte Details in der Kunst sind, nochmal die Perspektive von weiter außen zu sehen und die kulturellen Rahmenbedingungen von nicht nur Kunst, sondern auch allen anderen gesellschaftlichen Praktiken zu sehen und zu sehen, inwieweit, sagen wir mal, ein anderes Verständnis von Kultur nötig ist, um auf die Herausforderungen unserer Zeit reagieren zu können.
Ich möchte in diesem Zusammenhang ein Thema anschneiden, das mir schon die ganze Zeit auf der Zunge brennt, sozusagen. Das haben wir auch kurz mal in unserem Vorgespräch angeschnitten. Man redet ja, also es ist vom Markt die Rede, von der Wirklichkeit des Marktes, ja, von dem wir alle betroffen sind. Es ist ja vielfach in den politischen Diskussionen, in den progressiven Diskussionen sozusagen, wird immer wieder auch von der Notwendigkeit einer Regulierung der Märkte gesprochen. Es ist die Frage, wie den Kunstmarkt regulieren. Das heißt, die Aufgabe, den Kunstmarkt zu regulieren, ist eine andere Aufgabe, als die Märkte zu regulieren für die sozusagen nicht künstlerischen Waren. Da möchte ich erstmal sagen, mein Verständnis von Regulierung ist, dass man bestimmte Schutzräume einrichtet, in denen, also jetzt in unserem Kontext, die künstlerische Produktion sich entfalten kann, auch die künstlerische Kommunikation sich entfalten kann, ohne dass man ständig in der Kampfstellung, in der Konkurrenzstellung des Marktes irgendwie so mit Haut und Haar sozusagen da eingelassen ist. Und ich glaube in diesem Zusammenhang, dass man das, also ich möchte einfach das Stichwort fallen lassen, Also wie kann der Staat sozusagen, welche Rolle spielt, könnte der Staat spielen in dieser Aufgabe der Regulierung der Kunstmärkte?
Trifft sich gut, morgen haben wir hier eine Diskussion. Bitte? Es trifft sich gut, dass du mir sagst, morgen gibt es hier eine Diskussion zum Thema Kulturpolitik und Kunstförderung. Ja. Insofern nehme ich das jetzt gleich mal mit in die nächste Runde.
Und ich denke einfach, das Stichwort ist Kunststeuer. Ähnlich wie die Kirchensteuer. Ja? Also wir brauchen, also wenn wir als Gesellschaft einen Konsens haben, dass wir Kunst brauchen, dann ist es auch eins. Und dieser Konsens geht hervor wiederum, es ist ein bisschen Teufelskreis, aus der künstlerischen Kommunikation, aus neuartigen Praktiken der künstlerischen Kommunikation, in denen, bei denen Künstler und Nichtkünstler irgendwie miteinander austauschen, dass man mit Hilfe von so etwas wie einer Kunststeuer, mit der Allokation der Gelder, die durch die Kunststeuer entstehen, das ist ein utopischer Gedanke, zugegeben, den ich hier formuliere, dass man solche Schutzräume, also wir brauchen nicht nur Naturschutz, sondern auch Kunstschutz sozusagen, ja, denn der Markt frisst alles auf, wenn der, also wir, und zwar frisst alles auf, weil wir alle Geld brauchen. Also woher soll der Geld kommen, wenn wir nicht gleich von der ersten Minute der künstlerischen Produktion aus uns angehalten sehen, uns behaupten zu müssen auf dem Kunstmarkt. Ja? Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Einerseits, ich will ankommen, und andererseits, wie wäre es, wenn? Sozusagen diese Möglichkeitsfrage, diese kreative Frage, die immer eine Rolle spielt, auch in meiner Arbeit als Wortschmied sozusagen. Ja? Also ich schreibe nicht Texte, um irgendwie einem Publikum zu gefallen oder um irgendwie Erfolg zu haben oder sowas, sondern weil ich die machen muss. Ja, weil ich das für wichtig halte. Das hat wiederum mit dem Markt nichts zu tun. Das bedeutet, in dieser Art von Arbeit, in dieser Art von kritischer Arbeit, Kritik bedeutet für mich das Öffnen von Freiräumen, von Möglichkeitsräumen. Es könnte anders sein, als es ist, sozusagen. Ja? Dass wir da wirklich so kleine Schutzhäfen brauchen, und ich verstehe dein Space, dein Rosa Stern Space, so wie du es beschrieben hast, ja, auch als so eine Art von Schutzraum, in dem man kollektiv Dinge ausprobieren kann und so weiter. Wie soll man Dinge ausprobieren, bitte, wenn man ständig mit Existenzsorgen einfach belastet, beladen, verflucht ist? Ja? Also ich meine, dass man tatsächlich eine Debatte lostreten müsste über die Regulierung von Kunstmärkten in diesem spezifischen Sinne, ja, dass es Schutzräume braucht. Die Kunst braucht ganz schlicht Schutzräume, die wiederum nicht zu Festungen geraten sollten, aber in denen man in Ruhe Dinge ausarbeiten kann. Ja. Selbst die Grundlagenwissenschaften haben Probleme, ja, also mit diesem Fleischwolf-Weltmarkt sozusagen, wo man nicht alles erforschen kann, was man will, sondern nur das, was finanziert ist. Ja? Also vergessen wir die Freiheit der Wissenschaft, die gibt es nicht. Ja? Die ist total von der Forschungspolitik durch und durch bestimmt. Das wollte ich nur. Also sozusagen
als Antwort. Moment, ich komme mit einem Mikrofon. Magst du noch kurz was sagen dazu?
Ja, ich würde ganz kurz eingreifen. Ich stimme dir zu, dass es auf jeden Fall diese Schutzhäfen braucht, auch gerade für ein unabhängiges Denken und Handeln im Bereich der Kunst. Ich würde allerdings nicht sagen, dass das per se die Regulierung der Märkte ist, weil das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Wenn man jetzt sagt, und ich bin mir auch nicht sicher, ob es staatlich sein müsste, also staatlich finanziert diese Schutzräume, zu einer Regulierung des Kunstmarktes, der ja vor allem privat durch private Investoren und Großkonzerne, die so ihr Geld auch parken, irgendwie handelt. Also das sind zwei unterschiedliche Dinge für mich, aber ich stimme absolut darin überein, dass wir diese Schutzhäfen brauchen und die auch viel mehr gefördert gehören. Ob jetzt, ich glaube, dass nicht nur der Staat ist. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass es eine Kombination aus Staat und Privaten haben, weil wir sind natürlich auch in einer Gesellschaft, wo wir mit sehr viel Überreichtum konfrontiert sind und gerade sich diese Menschen ja auch oft für solche Bereiche wie Kunst oder Musik interessieren, und warum sollen die auch nicht privat auch was zurückgeben? Also ich glaube, es muss ein Dialog sein, und natürlich, wenn es nur staatlich reguliert ist, hat man ganz schnell wieder andere vielleicht auch gruselige Ebenen im Kopf. Wer entscheidet, wer ist Künstlerin und wer nicht? Wer darf in den Hafen und wer darf nicht rein?
Auf jeden Fall. Vielen Dank. Kunst sollte auf jeden Fall als Grundlagenforschung für den immateriellen Wohlstand einer Gesellschaft betrachtet werden, der besondere Privilegiertheit verdient. Aber jetzt hier noch eine Wortmeldung.
Eine Eile. Ich musste jetzt einfach mal einhaken, weil bei dem Gedanken Kunstmarkt regulieren, also erstmal bei dem Wort ist mir erstmal ein bisschen gruselig geworden. Also ich kann es nicht anders ausdrücken. Und ich meine, natürlich ist wahrscheinlich der Gedanke dann eher sozusagen den, weiß nicht, ob das gemeint war, eher diesen Bereich, diesen spekulativen Bereich dann, ja, was ist da mit Regulierung gemeint von deiner Seite zum Beispiel? Ich sag mal, ein bisschen was anderes ist mir noch durch den Kopf gegangen, da kann ich jetzt gar nicht wirklich groß was zu formulieren, aber eine Frage vielleicht stellen, das war, kam gestern schon mal in einem anderen, bei dem anderen Vortrag. Du sagtest vorhin, Rosa, dass alles mit Wert hinterlegt ist. Und da kann ich vielleicht einfach nochmal die Frage in den Raum werfen. Ich meine, es war schon irgendwie Thema, aber vielleicht kann man da nochmal konkret aus eurer Sicht was hören. Wie lässt sich vielleicht was ändern daran, dass alles mit Wert hinterlegt ist in dieser Gesellschaft? Also auch jetzt nicht nur im Kunstbereich, sondern überhaupt. Welche Ideen hättet ihr?
Du meinst
ihr?
Mit Geldwert, nicht mit Wert.
Auch, nein, ich meine sogar nicht nur mit Geldwert. Also angefangen von vorhin wurde dieser Gary Wecker, hieß er glaube ich, den ich jetzt nicht kannte, wo dann sozusagen bis in die privatesten Beziehungen, und das ist ja nicht so, dass das nicht so ist. Mhm. Also ich nehme das so wahr, dass bis in die privatesten Beziehungen das runterschlägt, dass jedes Gefühl, jede Handlung, alles mit Wert hinterlegt ist und eine bestimmte Leistung erwartet wird bis ins Schlafzimmer hinein. Also da würde ich nicht nur den Geldwert sehen, also den, wenn dann den wahren Charakter vielleicht dessen, aber schon eine Wertzuschreibung. Also ja, genau, also da, wenn da Ideen oder Gedanken sind, dann freue ich mich, sie zu hören.
Ja, also ich habe einen kurzen Kommentar dazu. Ökonomie ist natürlich die Weisheit, glaube ich, die mit dem Management des Hauses verbunden ist, und ich glaube auch jede Ehe, zumindest in den klassischen patriarchalen Strukturen, ist natürlich auch eine ökonomische Vereinbarung, ob jetzt ein Ehevertrag vorliegt oder nicht, es ist auch was Ökonomisches. Ich glaube, du hast allerdings so eine... Ja, du meintest es auf der emotionalen Ebene. Ja, ja. Nee, ich glaube, es gibt nur... dass das in der Moderne eine extreme Aufblähung erfahren hat, glaube ich, das ist, glaube ich, das, was du damit auch sagen wolltest mit dem Beispiel. War hier noch eine Frage? Hattest du noch was? Dann gebe ich der Rosana wieder das Mikrofon zurück. Ich würde vielleicht in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit mal so eine Schlussrunde anpeilen und versuchen zumindest für den aktuellen Stand ein fürs Protokoll, was den Stand der Debatte zusammenzufassen und euch nochmal bitten, das aus eurer Perspektive zu machen, weil wir ja alle recht froh waren zu sagen, wir haben jetzt nicht das vorgegebene Ziel im Sinn, wo wir am Ende der Diskussion stehen wollen. Das sollte ja ein freies Gespräch in einem freien Raum sein und mit freien Geistern, und ich hoffe, dass das für euch auch so angekommen ist oder ihr daran teilhaben konntet in der Form und das genießen konntet, so wie ich es genossen habe. Aber für mich sind noch ein paar Fragen, glaube ich, offen. Und das ist das, dass ich mich gemerkt habe, dass sich nur auf Kunst und die konkreten Praktiken zu beschränken in der Analyse, auch wenn das sehr wichtige Dinge sind und sich dort die Dinge auch verändern, nicht ausreicht, um, ich sage jetzt mal, die meiner Wahrnehmung epochal anstehenden Veränderungen, die für die Kultur notwendig sind, dass wir überhaupt noch existieren und überleben können, Klimakatastrophe etc., dass die nicht damit alleine bewältigt werden können vom Verstand her. Da braucht es, glaube ich, einfach einen weiteren Ansatz, sowohl vielleicht eine Utopie einer anderen Gesellschaftsform oder auch einer anderen Kultur zumindest. Und ich glaube, dass die beiden Dinge nicht voneinander zu trennen sind. Und insofern würde mich auch freuen, wenn die Diskussion weitergehen würde über die Frage, wie müssen wir unsere kulturelles Zusammenleben und den kulturellen Austausch begreifen und dann auch vielleicht anders praktizieren, damit der nicht unserem Überleben im Wege steht. Also ich meine, es ist nicht viel Platz für bildende Kunst in diesen Räumen gewesen. Es gibt ein paar kleine Ausstellungen natürlich. Das Ganze war viel mehr auf Diskurs und Politik gerichtet. Aber ich fand es sehr amüsant, eine zertrümmerte Windschutzscheibe heute im Hof zu sehen. Und die lag gestern dort und wurde geputzt, als ich kam und dachte, was ist hier passiert? Gab es Stress? Und heute hing dort ein kleiner Zettel, das ist Kunst, muss nicht weggeräumt werden. Und ich denke, dass das ganz interessant ist zu sehen, dass man quasi aus einem völlig frei oder einem frei scheinenden, bedeutungsoffenen Raum heraus Dinge heraus sich materialisieren können, die ein Verständnis vielleicht stimulieren können. Ich weiß nicht, wer das Bild anders liest als ich, es gibt ja viele Möglichkeiten, aber was einer anderen Zukunft Raum verschafft, vor allem in der Vorstellungswelt. Also ich glaube immer noch an die potenzielle Kompetenz von, sage ich mal, Menschen, die in und an der Kultur arbeiten, vielleicht auch von der Kultur leben können, aber nicht unbedingt immer in professionellster, exklusivster Form, sondern in dem Zusammenwirken aller, die diese Räume schaffen, die diese Räume schaffen, in denen eine andere Welt vorstellbar ist. Aber das vielleicht nur als ein Wunsch, den ich euch jetzt vor die Füße werfe, um ihn zu zerpflücken oder was auch immer damit zu machen. Und überlasse euch dann die letzten Worte. Wer auch immer sich berufen fühlt, schreite voran.
Also ich glaube, für mich ist zusammenfassend eigentlich festzustellen, dass alles, worüber wir gesprochen haben oder auch die gesellschaftsdrängenden Themen, die hier allgemein, sage ich mal, innerhalb von dieser Woche auch besprochen werden, nicht in den Institutionen oder in den Verbänden, wie wir jetzt auch hier zusammenkommen, zu lösen sind. Also wir können irgendwie anfangen, darüber neu zu denken, aber gleichzeitig glaube ich, ist gerade jetzt Kunst eigentlich die Überspitzung aller unserer Probleme, also alles, worüber wir jetzt auch nochmal gesprochen haben mit diesen Diskrepanzen von Kunstmarkt etc., ist eigentlich nur nochmal für mich immer die Überspitzung von unserer Gesellschaft per se und auch eigentlich wie so eine... Ja, eine Überspitzung zum Beispiel von Monopolisierung des Kapitals, also irgendwie der Schere von Arm und Reich, die immer weiter auseinandergeht, von Leuten, die eingeschlossen sind und ausgeschlossen sind. Das sind irgendwie, das meine ich mit Überspitzung von dem, was gesellschaftlich tagtäglich in sämtlichen Bereichen unseres sozialen Komplexes vonstatten geht und in der Kunst eben dadurch, dass es nicht an einen materiellen Wert oder an eine ganz konkrete Dienstleistung, die ich jetzt schwarz auf weiß belegen kann, nochmal überspitzt wird und dadurch auch so oft nicht wirklich nachvollziehbar ist. Und ich würde jetzt in Bezug auf alles, was du gerade zusammenfassend gesagt hast, sagen, dass wir trotzdem ja auch alle Teil des Problems sind, solange wir noch in Kategorien von Musik, Kunst, Kultur per se sprechen. So, wir müssten eigentlich eher wieder schaffen, überhaupt auch, selbst der Kulturbegriff, glaube ich, reicht auch nicht auf und auch nicht der Underground-Kulturbegriff, weil der schließt immer so viele Seiten unseres gesellschaftlichen Geflechts, in dem wir leben, aus, dass man sozusagen erstmal eine Plattform, eine Basis schaffen müsste, wo wirklich jeder unserer unseres Zusammenlebens irgendwie sich auch eingeladen fühlt. Und ich glaube, das ist verdammt schwierig, weil irgendwie in unserer Bubble, in unseren kleinen Utopien können wir das immer sehr schnell denken, kommen wir sehr schnell auf einen Nenner. Aber wenn wir uns jetzt überlegen, wir müssten so eine Diskussion hier mit AfD-WählerInnen führen, ist das schon mal wieder eine ganz andere Basis. Aber eigentlich kann es nur funktionieren, wenn wir eine Basis finden, wo wirklich alle Menschen auf einer Ebene anknüpfen können, weil diese Themen sind so groß und auch jetzt diese Frage nach den Werten. Ich wünschte, ich hätte eine kluge Antwort darauf, aber dann, genau, also Ideen natürlich, es gibt viele Ideen, aber ich glaube eben, wahrscheinlich wäre die erste Idee erstmal diese ganzen Kategorisierungen, wie wir sie heute ausgeführt haben, abzuschaffen und versuchen, die Hierarchie aufzudröseln und dass jeder wieder sich berechtigt fühlt, am Diskurs teilzunehmen. Und nicht auch wieder wir jetzt irgendwie als Privilegierte, weil wir Zeit haben und nicht irgendwie jeden Tag 8 Stunden im Büro sitzen müssen, über solche Themen nachzudenken, erzählen, was jetzt die guten Lösungen sind, sondern ich glaube, das muss ein bisschen lebensnäher sein und zwar nicht nur an unserer Realität, die wir jetzt vielleicht hier auch gemeinsam vereinen.
Mhm. Ja. Bravo.
Ich möchte ein Stichwort aufgreifen, das du in zusammenfassenden Worten erwähnt hast. Gegenwärtige Krisenstimmung, Klimawandel etc., Krieg und so weiter. Und da in dem Zusammenhang das Wort Greenwashing fallen lassen, nämlich, dass diese Probleme, von denen wir konfrontiert sind, nicht bloß eine technische Lösung haben. Die technischen Lösungen kann man sehr schnell in einem gleichen Denkkorsett entfalten, in dem wir sowieso stecken. Ja? Also Wachstum, also Wachstum von einer bestimmten Art von Wert. Ja? Es gibt, man müsste nachdenken über alternative Werte. Gibt es andere als ökonomische Werte? Es gibt moralische Werte zum Beispiel. Ja? Man müsste ganz tief über Werte nachdenken. Aber in diesem Zusammenhang, also Stichwort Greenwashing, möchte ich doch 2 Stichworte aufgreifen, das heute gefallen sind, beides in deinen Stellungnahmen. Das eine ist der Schutzhafen, also der Schutzraum für die künstlerische Produktion und das andere ist eben künstlerische Kommunikation, und zwar die Kommunikation auch mit, gerade mit Nicht-Künstlern sozusagen. Solche Räume, die kommunikativen Schutzräume, müsste man eigentlich einsetzen, um zu fragen, wie kann man anders denken, anders sehen, anders wahrnehmen. Zuerst mal auf einer ganz elementaren Ebene. Denn wenn wir so weiterdenken, wie wir bis jetzt gedacht haben, nur technische Lösungen suchen dafür, wenn wir weiterhin meinen, Wachstum ist ein absolutes Muss, also ohne Wachstum, also es gibt Menschen, die denken, ohne Wachstum wäre die absolute Katastrophe, alles würde zusammenbrechen. Wenn, also wenn man die Zeitungen liest, -1%, Wahnsinn, was für eine Katastrophe. Also wenn sozusagen, natürlich, weil das alles so dicht gewebt ist, gibt es einen Ruck, gibt es Grenzen, wenn Wachstumsmaschinen rattert, sozusagen. Aber man müsste sie, also das ist die Aufgabe von nicht nur von Kunst, sondern ich meine einer bestimmten Art von kultureller Tätigkeit, nämlich diese Möglichkeitsräume, Freiräume für ein anderes Denken, anders sprechen, anders sehen, also gerade die visuellen Künste, andere Wahrnehmung auszuprobieren, ein experimentelles Denken, würde ich sagen. Also wir brauchen Schutzräume für experimentelles Denken, mit Ausgang offen. Wie weit ist das möglich? Das wäre jetzt mein Schlusswort.
Wenn kein Widerspruch besteht, würde ich das mit dieser Forderung stehen lassen und sagen, es ist nicht beendet hier, sondern die Diskussion beginnt jetzt weiterzugehen. Das ist nur eine Fokussierung im Moment gewesen, wo wir das verdichtet haben. Das betrifft, denke ich, auch euch beide. Ihr seid noch ein bisschen da, wenn noch Fragen sind. Gerne, und auch die Diskussion, denke ich, über diese Fragen werden weitergehen. Ganz konkret im Rahmen der Veranstaltung morgen eine Diskussion über Kulturpolitik und Kunstförderung. mit dem BBK-Präsidenten von Bayern, der Kunst- und kulturpolitischen und filmwirtschaftlichen Sprecherin der Grünen-Fraktion, der Sanne Kurz, und der Kulturwissenschaftlerin Simone Egger. Wer interessiert ist, soll kommen, otherwise spread the word, und führt die Diskussion weiter, wohin auch immer ihr geht. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten heute und auch Musik im Keller für diejenigen, die ohne Worte und ohne Bilder, sondern nur mit Klängen versuchen, Experimentelles zu hören. In diesem Sinne einen schönen Abend noch. Danke. Applaus